dritten Reihe, die ganz spannend ist. Wir sind jetzt beim dritten Teil von Goliath muss fallen. Und heute haben wir ein besonders cooles Thema. Ich finde sie alle cool, aber die finde ich auch sehr cool. Aber ich wollte euch die Frage stellen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand wie David gegen so jemand wie Goliath besiegen wird? Das ist eine wahre Legende, die mehrere tausende Jahre schon erzählt worden ist. Da haben Menschen überall in die ganze Welt schon damals bis jetzt diese Geschichte gehört. Es geht um diese kleine junge David, so mit seiner Schleuder, und der große Goliath mit seinem riesen Speer. Und das ist so ein unerfahrener junger Kämpfer gegen einen unbesiegbaren Riesenkämpfer. Das ist eine spannende Geschichte. Es ist so, als ob ich im Ring gegen Klitschko auftauchen würde. Es ist eigentlich, ich meine, ich bin so ein bisschen fit, aber ganz ehrlich, einen Schlag werde ich schon, ich glaube, ich werde einfach direkt aussteigen. Aber ja, unmöglich ist das. Und ich habe ein Video mitgebracht, um das quasi so ein bisschen mehr zu erleuchten. Ihr seht schon. Stefan, du kannst es einfach spielen.
Ohne jede Rücksicht. Voll auf den Kopf. Ich will eine aufrichtige Antwort von dir hören. Was sagst du, wie groß ist die Chance, dass ein Mann, so wie du und eine Frau, so wie ich, einmal zusammenfinden?
Weißt du, Leute, das ist nicht so einfach zu sagen. Wir haben im Grunde noch...
Kein Drumherum reden. Ich kann die Wahrheit vertragen. Und ich bin einen langen Weg gefahren, nur um dich zu sehen. Also sei wenigstens offen zu mir. Wie stehen meine Chancen?
Nicht gut.
Du meinst nicht gut, das heißt sowas wie 1 zu 100?
Das heißt mehr sowas wie 1 zu einer Million.
Also heißt das, es gibt noch eine Chance. Ja!
Ich finde diese Video, diese Clips so total witzig. Seine Perspektive, wir können alle was davon lernen. Aber 1 zu 1 Million ist so ziemlich so ähnlich an die Wahrscheinlichkeit, dass so ein David gegen Goliath besiegt. Seine Chancen allein von seinen Können waren nicht gut. Sie waren nicht gut. Aber er hat Kraft Gottes in ihm, und diese Kraft Gottes hat ihm geholfen, diese Riese Goliath zu besiegen. Und in dieser Themenreihe haben wir eine Grundregelung. Und wenn wir über diese Geschichte sprechen, dann musst du heute verstehen, dass du nicht David bist. Du bist nicht David in dieser Geschichte. Und eigentlich kannst du dich nicht so gut in diese Geschichte hineinversetzen. Aber wenn du dich in diese Geschichte hineinversetzen möchtest, dann bist du eher jemand, der zugeschaut hat. Jemand, der einfach da war und zugeschaut hat, als David gegen Goliath gesiegt hat. Und wenn wir heute über diese Geschichte denken, dann müssen wir verstehen, dass Jesus an die Stelle David steht. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf die Erde. Und er hat gegen alle Riesen auf dieser Erde schon damals, als er am Kreuz gegangen ist, als er gestorben ist und 3 Tage später wieder auferstanden ist, hat er sie alle schon besiegt. Hat sie alle schon besiegt. Sie haben keine Kraft mehr, sie sind schon tot. Und vielleicht sieht das nicht so bei dir aus, aber deine Riese ist tot. Vielleicht kämpft es noch. Vielleicht sind Momente, wo du sagst, okay, ich stehe auf und meine Riese steht vor mir und spannt seine Muskeln an und zeigt sich immer wieder. Und es ist so, vielleicht so wie dieser Man of War. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Das. Ein Man of War. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so wie eine Qualle, aber es ist nicht eine Qualle, sondern was Ähnliches. Aber Diese Ding hier ist schon krass. Das ist, es schwimmt nicht, es sitzt nur da und geht mit den Wellen hin und her und es hat so diese riesen Tentacle, was ihr da seht, die sind ungefähr 45 Meter lang. So einfach riesengroß, diesen Ding. Klar, nicht bei so einem kleinen, aber so bei einem voll Erwachsenen ist es schon sehr groß. Und die können abgeschnitten werden oder abfallen und im Wasser einfach hin und her rumschwimmen mit den Wellen, am Strand einfach liegen. Und das Krasse ist, sie können ein oder mehrere Wochen von der Hauptteil abgeschnitten werden und nach stechen. Und da ist so ein Gift drin und es tut weh und es ist auch schon zu mehreren Todesfallen geführt. Das ist schon ein krasses Ding. Es kann tot sein, aber nicht tödlich. Und ich glaube, unsere Riesen, gegen die wir kämpfen, sind genau so. Sie sind tot, aber wir merken immer wieder, dass sie Kraft haben, um uns zu töten. Wenn wir es zulassen. Wenn wir so rumspazieren und auf den drauftreten, auf diese 45 Meter Ding. Und ich habe das gelernt, weil gerade in Alabama und in Florida ist so eine Riesenmenge von diesen Dingen, die auf der Strand einfach rumliegen, wegen die ganzen Wellen und so. Sie sind einfach am Strand und da kann man überhaupt nicht schwimmen und alles. Die sind sehr gefährlich und tot. Auch wenn sie tot sind, meinte ich. So, und wir lernten in den letzten 2 Wochen über 2 Riesen, die bei uns schon besiegt sind. Wir haben von Angst gehört. Angst ist schon besiegt. Wir haben auch von Ablehnung gehört. Und falls ihr nicht da wart, Ablehnung haben wir schon auf unserer Webseite hochgeladen. Ihr könnt das nachhören. fcg-wiesbaden.de sind viele Podcasts. Leider ist Angst nicht hochgeladen, aber der Ablehnung ist. Und wir haben noch 2 weitere Themen, die nächsten Wochen kommen werden. Zorn und Sucht. Es wird eine richtig gute Zeit. Ihr solltet auf jeden Fall sie nicht verpassen. Nur, dass ihr so ein bisschen Bescheid wisst, wo diese Themenreihe geht. Aber vielleicht sieht deine Situation so wie mit dieser Man of War aus. So, oder vielleicht sieht es so wie damals bei Jim Carrey in Dumb and Dumber. So wie eine 1-zu-1-Million-Situation. Aber was wir verstehen müssen, ist, Jesus macht oder verändert die Wahrscheinlichkeiten dieser Situation von 1-zu-1-Million auf 1-zu-1. Er verändert sie einfach so krass, das, was eigentlich unmöglich aussieht, verändert er. So einfach, das Einzige, was passieren kann, ist ein Sieg von Jesus. Es ist sicher, es ist safe, er hat schon gewonnen, fertig. Und heute werden wir anschauen, wie Jesus die Riese von Bequemlichkeit besiegt hat. Unser Thema ist heute, Bequemlichkeit muss fallen. Und ihr denkt wahrscheinlich, okay, er hat Angst erwähnt, er hat Ablehnung erwähnt, die sind Dinge, die sehr gefährlich sind. Das sind Dinge, die mich zurückhalten kann von Freiheit, sie kann mich zurückhalten von einer guten Zukunft. Aber Bequemlichkeit ist überhaupt nicht schlimm. Das ist auch gar nicht ähnlich zu den anderen 2. Hör mal einfach zu. Ich glaube, ihr werdet am Ende merken, okay, krass, das hat schon in mein Leben so ein bisschen hineingeschlichen und ich wusste es auch gar nicht. So, macht eure Augen alle zu und ich erzähle euch eine Geschichte. Und ich glaube, ihr könnt alle diese Geschichte euch schon sehr gut da hineinversetzen. So, stell mal vor, heute Abend ist Mittwoch und du kommst von der Arbeit nach Hause und du bist ziemlich fertig. Es war ein langer, anstrengender Tag und du merkst, okay, in einer Stunde fängt meine Kleingruppe schon an. In einer Stunde. Eigentlich hast du keine Kraft dafür. Und statt in deine Kleingruppe zu gehen, entscheidest du, dich abzusagen. Du sagst, okay, ich verbringe den Abend lieber auf dem Couch, ich setze mich hin, schaue ein bisschen Netflix oder spiele ein bisschen PlayStation oder etwas auf Steam oder was auch immer ihr macht in eurer Freizeit, statt dass ihr in eure Kleingruppen geht. Deine Kleingruppe ist genervt, weil du schon wieder abgesagt hast. Und dann merkst du 2 Stunden später oder 4 Stunden später, okay, krass, ich bin auch viel zu spät ins Bett gegangen, ist schon 2 Uhr morgens. Mein entspannten Abend hat dazu geführt, dass ich viel, viel später ins Bett gegangen bin, als ich wollte. Morgen ist Donnerstag. Donnerstag habe ich um 8 Uhr einen geschäftlichen Termin. Mein Wecker klingelt um 6.45 Uhr. Sowas in der Art. Du gehst schlafen, legst dich hin, so 2 Uhr. Und 6.45 Uhr kommt, dein Wecker klingelt, so düdeling. Und was machst du? Schlummern. So 5 Minuten später kommt dein Wecker wieder. Was machst du? Schlummern. 5 Minuten später, 6.55 Uhr, sagst du, okay, jetzt steh auf. 15 Minuten später als gewollt, schaffst du es endlich aus dem Bett auszusteigen. Du machst dich fertig, so schnell wie du kannst. Du steigst im Auto rein, du gehst zu deinem Termin. Du verlässt im Haus mit 5 Minuten, bis dein Termin anfangen soll. Du brauchst 20 Minuten dahin. Du sitzt im Auto und du betest Gott. Ich muss da pünktlich ankommen. Mach irgendwie ein Wunder. Um 8.30 Uhr kommst du da an. 30 Minuten zu spät. Deine Kunde wartet schon 40 Minuten auf dich, weil er pünktlich war. Oder beziehungsweise überpünktlich. Und er sagt das allererste, ich habe 30 Minuten auf dich gewartet. Ich kann mit dir keinen Vertrag unterschreiben. Du bist zu spät und in so eine geschäftliche Verbindung möchte ich nicht eingehen. Dein Chef hört darüber und er sagt, das ist jetzt zum 4. Mal passiert. Ich habe dir schon 2 Abmahnungen gegeben. Jetzt kündigt er dir. Und jetzt stehst du da ohne Job, ohne das, was du von deiner Kleingruppe eigentlich am Anfang haben könntest. Alles, weil du lieber auf deine Couch setzen wolltest, als dass es eigentlich für dich gut war. Es hat viel gekostet und es war an diese 2 kleinen Punkte, weil du länger warst, als du eigentlich hätte auf sein sollen. Du bist zu spät ins Bett gegangen und es hat deinen Job gekostet. Und dann sitzt du da und du denkst, okay, krass. Das ist vielleicht ihr dürft eure Augen zumachen, falls ihr die Nacht zu habt. Das ist vielleicht ein krasses Beispiel und ihr sagt, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm bei euch. Wahrscheinlich ist sowas noch nie passiert und das ist so ein sehr extremes Beispiel. Aber sowas Ähnliches, vielleicht nicht so extrem, ist uns alle, glaube ich, passiert. Und es passiert uns häufig, sage ich so. Es passiert mir manchmal, es passiert andere häufiger. Warum ist das so schlimm? Weil letztendlich hat diese Verlangen nach Bequemlichkeit dir so viel mehr gekostet, als es überhaupt wert ist. Und vielleicht sagst du, okay, zu geschäftlichen Terminen komme ich nicht zu spät. Meine Freundin lasse ich manchmal warten. Oder in die Gemeinde komme ich manchmal zu spät. Aber das ist nicht so schlimm. Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, aber ja. Ich werde euch einfach herausfordern, darüber nachzudenken. wenn ihr das nächste Mal vielleicht morgen eure Uhr anschauen, schau einfach, wie das so läuft, wie deine Zeit so ist, ob du vielleicht zu viel Zeit irgendwo verbringst, als du eigentlich sein sollst. Wie gesagt, Bequemlichkeit an sich ist kein großes Problem. Am Ende des Tages ist Film schauen oder deine Lieblingssendung zu schauen auch überhaupt kein Problem. Oder mit deiner Freundin etwas zu spielen, gar kein Problem. Wir wollen alle Ordnung in unser Leben haben, wir wollen alle Sicherheit, wir wollen alle entspannen können am Ende des Tages. Das ist alles überhaupt kein Problem. Auch gerade wenn der Arbeit richtig anstrengend ist, wenn die Atmosphäre super angespannt ist auf die Arbeit. Wir wollen einfach dieser Komfort zu Hause haben, wo wir einfach Füße hoch, chillen, Hirn aus. Das wollen wir alle. Das Problem entsteht, wenn deine Verlangen nach diese Dinge überwiegt das Plan Gottes für dein Leben. Da entsteht die Problem. Wenn am Ende des Tages alles, was du machen möchtest, ist nur zu chillen und nichts machen, ist das vielleicht ein Problem. Bequemlichkeit lässt uns mit weniger zufrieden sein als das, was eigentlich das Beste ist für dich. Das Beste, was Gott für dich vorbereitet hat. Bequemlichkeit sagt, gut ist genug, und Gott sagt, ich habe was Besseres. Das Gute ist immer einfach. Es kommt eigentlich von alleine. Aber das Beste ist nicht immer einfach. Das Beste, wir müssen vielleicht daran, da arbeiten so ein bisschen. Es kommt nicht von alleine, es ist nicht passiv. Und ich habe mir während der Vorbereitung für diese Predigt mir die Frage gestellt, was an Beziehungen oder Möglichkeit habe ich in meiner Suche nach Bequemlichkeit verloren oder verpasst? Welche Situationen hat meine Suche nach Bequemlichkeit gekostet? Oder was hat meine Passivität mich gekostet? Und ich glaube, dass die Breite von unserem verpassten Wachstum oder Auswirkungen in die Welt werden uns nie wirklich bekannt. Wir werden es nie ganz begreifen, was wir verpasst haben durch Bequemlichkeit oder durch unsere Sehnsucht nach Chillen oder Abhängen. Und in diesem Kampf zwischen David und Goliath gab es auch ein Problem des Bequemlichkeits. Davids drei Brüder waren in der israelischen Armee, die damals da waren. Das war der bekannteste Armee auf die ganze Welt. Jeder kannte diese Armee. Die Wunder, die Gott durch diese Armee bewirkt hat, waren überall rum erzählt. Wenn ihr die Geschichten im Alten Testament lesen, wie das Volk Israel, wie das Armee krasse Dinge durchgemacht hat, ihr werdet wundern, warum kämpfen wir jetzt heutzutage nicht so. Da sind krasse Dinge, die Gott einfach gemacht hat und alle anderen dachten, okay, wir gehen nicht gegen denen, weil wir haben eh keine Chance. Ob es eins ist, 100, 100.000, ist es egal, wir haben keine Chance gegen diese Leute. Aber diese Armee haben das vergessen. Sie waren gefürchtet in das ganze bekannte Welt. Und ich habe jetzt in dieser Zeit, wo ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ein Prinzip quasi gelernt durch diese Geschichte. Und ich nenne das so die 40-Tage-Prinzip, 40 Tage der Bequemlichkeit. Und ich werde euch heute so diese 40-Tage-Prinzip quasi beibringen. So, die 40 Tage hat zwei Seiten. Das sind die Seite von der israelischen Armee, und ich werde das sagen, damit ihr nicht durcheinander kommt, das sind die Zeiten von israelischer Armee und das sind die Zeiten von anderen Geschichten im Alten Testament. Das sind Dinge, die Gott gemacht hat durch andere 40-Tage-Momente. Und das sind dann die Dinge, die eben durch das Versagen des israelischen Armee passiert sind, durch ihre 40 Tage. Und in 1. Samuel 16 stehen wir, wo diese 40 Tage anfangen. 1. Samuel 17, Vers 6 steht, der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. So, das ist das Anfang von diesem 40-Tage-Prinzip. Jeden Morgen ist das ganze Armee Israel, haben sie sich fertig gemacht, sind aufs Klo gegangen oder was weiß ich, haben sich angezogen, sind dann diese Battle Line gegangen, standen da, haben nichts gemacht und dann sind wieder zurückgegangen. Und dann kamen sie wieder abends, haben wieder das Gleiche gemacht, sind wieder hingegangen, standen wieder da, haben wieder nichts gemacht. 40 Tage lang ging das. Jeden Morgen, jeden Abend, super langweilig, nichts passiert. Und dann denke ich so, okay, krass, sie haben aber 40 Tage im Krieg überlebt. Ohne ein Leben zu verlieren. Das ist schon krass, oder? 40 Tage haben sie überlebt. Aber als ich dann darüber nachgedacht habe, überleben ist eine Sache. Und auf Englisch haben wir so einen coolen Spruch, es heißt, to thrive is better than to survive. So, um gedeihen ist viel besser als zu überleben. Und das hat mir so zum Nachdenken gebracht. Sie haben 40 Tage lang überlebt, aber das ist noch lange nicht, was sie eigentlich hätte erleben können. Überleben ist gut, aber gedeihen ist so viel besser. Und in Prediger 3,1 steht, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und da gibt es mit Sicherheit Zeiten für alles in unserem Leben. Da gibt es Zeiten, wo wir vielleicht durchkämpfen müssen, nur zu überleben. Da gibt es solche Zeiten. Aber da gibt es auch eben andere Zeiten. Und dieser Begriff von 40 in die Bibel, das heißt manchmal unterschiedliche Sachen. Manchmal heißt es wirklich 40, so 40 Tage, so wie wir es hier sehen. Manchmal wird es auch übersetzt so sehr viel, sehr lange. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist so eine Sache. Es kann auch einfach heißen, oh, die haben sehr, sehr lang durchgekämpft. Sie haben sehr, sehr lang durchgemacht. Aber hier ist wirklich 40 Tage. Und die Jahreszeiten oder die Zeiten, die wir durchmachen müssen, so wie in diese Predigervers, die verändern sich manchmal. Und da sind diese Zeiten des Überlebens und da sind auch Zeiten, die anderes aussehen. Und so wie ein deutscher Winter viel zu lang ist und ein deutscher Sommer viel zu kalt ist, sind auch die Zeiten, die wir durchmachen müssen, auch manchmal unterschiedlich. Manchmal gehen wir durch Sachen durch, die viel zu lang anfühlen und manchmal gehen wir durch Sachen, die einfach viel zu schnell gehen. Wir hätten es eigentlich länger genießen können oder genießen wollen. Aber so ist das auch im Leben. Und in das, was das Armee Israel gemacht haben, in dieser erste Teil, das erste Punkt ist, sie haben diese 40 Tage genutzt als Tage des Chillens. Ich habe das schon kurz erwähnt, sie haben nichts gemacht. Sie haben jeden Tag, waren sie hin und her und sie sind hingegangen, sie sind wieder zurückgegangen. Aber sie haben wirklich nicht das gemacht, was sie hätte machen können. Sie waren untätig. Sie haben Untätigkeit wirklich gelebt. Sie haben in 40 Tage nicht machen, sie haben das nicht gemacht in 40 Tage, was David in wenige Stunden gemacht hat. In wenige Stunden hat David dieser ganze Krieg quasi fertig gemacht durch einen Stein. Und es hat in 40 Tage, da haben sie das überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Mal zu chillen ist voll in Ordnung. Es ist wirklich voll in Ordnung. Aber chillen sollte unsere Abwechslung sein. Es sollte nicht unsere Hauptbeschäftigung sein. Und ich glaube, dass ich das als am schlimmsten sehe, mit dieser Mentalität, ich lasse den Tag, Woche, Monat, Jahr auf mich zukommen, mal schauen, was passiert. Ich finde das furchtbar, diese Mentalität. Ich kann euch versprechen, wenn ihr so eine Mentalität habt, so eine Mentalität, was so gechillt ist, wo ihr sagt, okay, ich plane meinen Tag nicht so wirklich, ich lasse es einfach passieren, schau mal, was auf mich zukommt, dann werdet ihr merken, ihr werdet so in einen Kreis gehen, so wie das arme Israel. Immer am Kriegsfront gehen, dann immer wieder nach Hause gehen, dann immer wieder und immer wieder und es wird einfach nichts verändern. Oder diese, ich sage, verbinde ich zu einer Geburtstagsfeier oder zu einer Freizeit oder zu einem, was weiß ich nicht, zu, weil wenn ich zusage und etwas Besseres kommt, boah, dann kann ich nicht zu etwas Besseres gehen, weil ich habe schon zu etwas anderes zugesagt. Und dann am Ende sagst du nicht zu, da kommt nichts Besseres und du sitzt auf deinem Couch und spielst mit deinem Handy den ganzen Abend. Das ist so eine Mentalität, was ich nicht verstehe. Und das ist ein Zitat von Benjamin Franklin, wo er steht, by failing to prepare, you're preparing to fail. Wenn du dich nicht vorbereitest, bereitest du dich auf das Scheitern vor. Wenn du es einfach geschehen lässt, wenn du es einfach sagst, okay, schau mal, was passiert, dann bereitest du dich nur auf das Scheitern vor. Wir brauchen Zeiten, wo wir runterkommen, wo wir uns entspannen können. Gott hat das auch gebraucht. Gott hat auch so einen Chill-Tag sich genommen. Einen Tag, wo er sich entspannen hat. 6 Tage hat Gott gearbeitet. 1 Tag hat er dann einfach nichts gemacht, einfach gechillt, seine Schöpfung angeschaut. Und wenn es dein Ziel ist, einfach zu chillen. Am Ende des Tages immer runterzukommen, auf deinen Couch zu sitzen, Füße hoch. Dass du quasi arbeitest, nur damit du dann am Ende des Tages dann chillen kannst. Dann glaube ich, dass ihr schnell merken würdet, dass euer Leben wenig Bedeutung hat. Ich glaube, ihr werdet merken, dass ihr überhaupt nichts bewirken, dass ihr diese Welt nicht verändern und ihr werdet wirklich unzufrieden sein. Weil ich weiß, dass Gott einen Plan für jeder hier hat und für jeder auf dieser ganzen Welt und es was ganz Gewaltiges ist, wenn wir in diesen Plan hineingehen. Er will uns nutzen, um diese ganze Welt zu verändern. Er will wirklich dich nutzen, um diese ganze Welt zu verändern. Und wenn dein Ziel ist, es nur zu chillen, wenn du dann Zeit hast, dann werdest du merken, okay, ja, das habe ich nicht erreicht. Das habe ich nicht gemacht, weil alle meine Zeit ist zum was anderes gegangen. Und wir sollen anfangen, bewusster diese Chill-Zeiten zu nutzen, diese Zeit des Runterkommens zu nutzen, nicht damit wir dann Kraft haben, am nächsten Tag arbeiten zu können. Ich glaube, wir sollten arbeiten und Ruhephasen bewusst planen, damit wir unsere verfügbare Zeit nutzen können, um diese Welt zu verändern. Ich glaube das. Ich glaube, wir können unsere Zeit viel besser nutzen, als wir es jetzt schon nutzen. Und ich glaube, genauso wie wir als diese Gemeinde hier in der FCG, wir haben eine Vision, der heißt erfülltes Leben für dich und deine Stadt. Und ich glaube, dass Gott uns nutzen möchte, dass er uns erfüllen möchte und dass er uns nutzen möchte, um unsere Stadt auch wiederum zu erfüllen mit seiner Liebe. Und ich glaube, wir würden das nicht schaffen, wenn unser Ziel ist, am Ende des Tages eine Folge am Netflix zu gucken. Es ist genauso wie trainieren. Vor 10 Jahren war es regelmäßig im Fitnessstudio. So jeden Tag, so jeden zweiten Tag. Aber das heißt lange nicht, dass ich jetzt die Muskeln habe, etwas Schweres zu heben. Vor 10 Jahren ist nicht heute. Wir müssen es regelmäßig tun. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und wenn du es nicht benutzt, dann verlierst du es. Das geht in Trainieren. Das geht auch mit unserer Zeit. Wenn du deine Zeit verschwindest mit Chillen, so wie Israel, dann wird kein übrig sein. Es wird verschwunden gehen. Wie gesagt, Gott hat einen freien Tag. Nicht 3 Tage Uni, 1 Tag arbeiten, 3 Tage frei. So, wir gehen jetzt zum nächsten Teil. Das ist das Teil, der umgekehrte Teil, sag mal so. Und das ist von jetzt in 1. Mose 8, Vers 6 und 7. Und es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hat, und ließ den Raben hinaus, und er flog aus, hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war. Noah während des Flut hat auch 40 Tage des Wartens durchgemacht, aber hat sie anderes verbracht als das israelische Armee. Er hat volle Erwartung gewartet. Er hat diese Zeit genutzt, um hoffnungsvoll zu warten, weil er wusste, dass Gott was für ihn hat. Es hat 40 Tage lang durchgeregnet. Noah und seine Familie haben es auch bequem auf die Arche gehabt. Natürlich mussten sie dann nicht im Regen rausgehen. Ich bin kein großer Freund von Regen. Ich weiß, dass es nötig ist, aber ich muss nicht unbedingt draußen sein, wenn es regnet. Vielleicht seid ihr auch so. Und Noah und seine Familie mussten das gar nicht machen, weil sie auf diese Situation sich schon vorbereitet hat. Diese Arche war schon gebaut, als es anfing zu regnen. Und als der Tag kam, wo dieser Regen runterfiel, dann sind sie einfach eingestiegen. Und sie haben dann diese 40 Tage lang trocknen in diese Arche gewartet. Vielleicht ist Noah immer wieder hat sein Ohr auf den Holz getan, um zu hören, ob es noch regnet. Weil eines Tages wusste er, dass es dann nicht mehr regnet. Das wusste er. Er war für die Zukunft auch vorbereitet. Und dann hat er, als er das gemerkt hat, dass es nicht mehr regnet, hat er dann eben diese Raben rausgesandt, um das nochmal bestätigen zu lassen. Er hat bewusste Schritte genommen in dieser Wartenzeit, damit er nicht 80 Tage wartet im Boot, ohne dass er sieht, dass es nicht mehr regnet, sondern er hat diese Zeit des Wartens kurz gehalten, damit er mit seiner Familie in die nächsten Schritte gehen kann. Und sobald es aufhörte, hat er dann diesen Schritt genommen. Sobald es aufhörte, er hat nicht dann 2 Tage gewartet oder 4 Tage gewartet, bis er dann eben diese Raben und dann später eine Taube und sowas geschickt hat, sondern direkt, sofort. In diese Zeiten, wo wir warten müssen, weil diese Zeiten kommen oder wo wir einfach chillen müssen, wo wir einfach uns entspannen müssen, weil es eben nicht anders geht, dann sollten wir alles in unserer Macht und unserer Kraft machen, damit diese Zeit nicht so ein überdehntes Zeit ist, die einfach viel zu lang ist, sondern dass es genug ist, damit wir unsere Kraft wiederholen können und im nächsten Phase unseres Lebens oder unseres Tages gehen können. Zeiten des Wartens sind ein normales Teil unseres Lebens. Aber da ist auch ein Unterschied zwischen Abwarten und erwartungsvoller Warten. Die israelische Armee haben einfach abgewartet. Sie haben einfach 40 Tage lang abgewartet, nichts gemacht. Und wiederum, Noah hat diese Zeit genutzt. Und sobald er es konnte, hat er seine Situation verändert. In dieser Situation war das Gute Überleben, natürlich, in der Arche. Und sie hatte auch viel länger einfach da drinnen bleiben können. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie mussten eigentlich nicht rausgehen. Aber Gottes Beste war was anderes. Gott hat eine ganze Erde für sie. Und hätte sie einfach die ganze Zeit im Boot verbracht, dann wäre das eine Zeitverschwendung gewesen. Und auch wir sollten diesen 40 Tage des Chillens nutzen, erwartungsvoll zu warten, damit wir Momenten, die Gott für uns vorbereitet hat, nicht verpassen. Sondern die israelische Armee hat auch was anderes gemacht. Sie haben 40 Tage der Entfernung. Und in diese 40 Tage des Chillens hat sich die israelische Armee auch jeden Morgen, jeden Abend weiter und weiter und weiter und weiter entfernt von ihrer Identität als diese berühmte Armee Israel, als Gottes Armee. Ihre Ruhm und Ehre war auf die ganze Welt bekannt, aber durch diese Passivität und Untätigkeit ist es ihnen irgendwie fremd geworden. Sie könnten sich nicht mehr mit dieser ganzen Identität sich identifizieren. Und vielleicht war der Zustand nicht optimal, aber sie nahmen keinen Stand dagegen. Sie nahmen keinen Stand gegen Goliath oder gegen die Philister. Sie waren damit einverstanden. Und wir als Menschen sind auch ganz besondere Schöpfung. Du kannst die Wahrheit absolut wissen, 100%. Aber wenn du was gegen die Wahrheit hörst, und dann hörst du es wieder und wieder und wieder und wieder, dann wird dein 100% Wissen sich langsam verändern. Und dann vielleicht wird es so ein, ich weiß nicht mehr. Ich bin mir nicht so überzeugt. Wenn eine Sache sich immer wieder wiederholt, wenn es immer und immer wiederholt, dann wird es in unserer Köpfe gefestigt und bestätigt. Und da gibt es auch hierzu so eine Sache, was meine Mutter mir immer gesagt hat, als ich so Sachen in die Wohnung machen musste, so aufräumen oder Staubsaugen oder sonst was. Sie sagte immer, fake it till you make it. Ich so, okay. Tu so ab, als ob du es machen möchtest, bis du es eben machen möchtest. Tu sowas ab, du daran glaubst, bis du daran glaubst. Weil du dich eigentlich selbst überzeugen kannst zu etwas, wenn du dich mehr und mehr und immer wieder wiederholst. Spannend, oder? Wenn Bequemlichkeit dein Ziel ist, dann wirst du dich auch von Beziehungen und auch von Gott entfernen. Weil das, was einfach ist, ist alleine abzuhängen, einfach deine Zeit auf dem Couch zu verbringen oder zu schlafen, 12 Stunden. Und diese Mentalität achtet nur auf mich. Und deshalb entfernen wir uns immer und immer mehr, wenn Bequemlichkeit unser Ziel ist. Weil Bequemlichkeit hat mit mir zu tun. Es hat auf jeden Fall nicht mit meinen Mitmenschen zu tun. Weil solange es mir gut geht, Und wir verpassen auch dadurch das, was auch Gott möchte. Es ist wirklich eine selbstsüchtige Motivation, die in uns tief steckt. Und ich glaube, die meisten von uns haben noch sehr, sehr wenige Gedanken darüber verloren. Ich glaube, dass wir in unserer Bequemlichkeit Dinge sehen, wo wir 100% wissen, dass diese Dinge nicht so sein sollen. Dass diese Dinge nicht passieren sollen. Aber wir erlauben es oder akzeptieren es, weil es einfacher ist, es einfach gehen zu lassen, als es zu verändern. Ich mache ein paar Beispiele. Ich habe vor 2 Jahren eine Geschichte erzählt, oder 2,5, ich weiß es nicht mehr. Für die, die ein bisschen länger dabei sind, vielleicht werdet ihr euch daran erinnern. Aber ich war einmal im Park, im Park am Biblischen Schloss. Und da hatte ich irgendwie einen Eindruck gehabt, so, wo ich gedacht habe, dass Gott mir auffordert, für jemanden zu beten. Also ein Mann im Rollstuhl. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass ich für Heilung für ihn beten soll. Und ich habe die Situation so beobachtet und ich so, ja, er ist so um die 60, ist mit seiner Frau oder einer anderen Person. Und ich dachte, nee, das mache ich nicht. Und dann bin ich weitergegangen, so 5 Minuten später, und ich habe ihn wieder gesehen. Er war so irgendwo anders im Park. Ich so, komisch. War da? Ich bin hier lang gelaufen und er ist jetzt irgendwie hier. Eigentlich am Fahrrad bin ich schneller als er im Rollstuhl, aber okay. Und dann hatte ich wieder dieses Gefühl gehabt, dass ich für ihn beten soll. Dann habe ich die Situation wieder beobachtet. Und ich so, nee, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann bin ich später Eis essen gegangen, so um die Ecke, so ein biblisches Schloss, so da ist diese Eisdiele. Und warte, wer da war? Er war da. Und ich habe mir gedacht, okay, auf jeden Fall soll ich für diese Person beten. Was habe ich gemacht? Gar nichts. Weil ich einfach nicht die Mut hatte, diese Situation zu verändern. Weil es viel einfacher war, nichts zu machen, als auf diese fremde Menschen zuzugehen und für ihn zu beten. Und ich denke heute Nacht darüber, wie hätte das anders laufen können? Was hätte ich eigentlich in ihm durch die Kraft Gottes verändern können? Eigentlich alles. Eigentlich alles. Aber weil es mir so viel gekostet hat, um ihm überhaupt anzusprechen, habe ich es einfach nicht gemacht. Und ich glaube, solche Situationen kennen wir alle. Ob es dann die Mädchen in eurer Klasse ist, die früher immer fertig gemacht worden ist, weil sie komisch aussah oder was weiß ich. Und alles, was sie gebraucht hat, war eigentlich jemand, der einfach gesagt hat, hey, hör auf, Leute, das ist nicht cool, das sollt ihr nicht machen. Aber wie viele solche Momente verpassen wir genauso? Weil es einfacher ist, einfach nichts zu sagen und dann trotzdem da gut dazustehen. Oder da gibt es auch diese junge Mann, der in nichts gut ist. Der sagt, ja, ich verbacke eh alles. Ich habe eigentlich kein Interesse mehr, wirklich am Leben zu bleiben. Und alles, was er braucht, ist jemand, der ihn ermutigt und sagt, hey, ich mag dich, es war cool. Cool, dass du hier bist. Schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich wirklich, wenn wir uns sehen. Was weiß ich. Aber nichts sagen ist viel einfacher. Ist viel bequemer. Oder? Viel, viel bequemer. Solche Leute in diese Zeiten, wo wo sie 40 Tage lang durch diese Entfernung gehen, werden immer mehr und mehr sich von Gott entfernen, aber auch von allen anderen Menschen. Und alles, was sie brauchen, ist, dass jemand einfach aufsteht und sagt, ich habe Interesse an dich. Das ist alles, was sie brauchen. Und wir können sie wirklich Anteil geben an das Sieg Jesus. An das, was diese Themenreihe, an das, was es geht. Und das ganze Prinzip von Goliath muss fallen, von diesen Riesen in unser Leben müssen fallen. Wir können sie auch an diesem Prozess auch Anteil geben, indem wir einfach aufstehen und sagen, du bist wert. Aber unsere Bequemlichkeit sagt, ist okay, jemand anderes wird sagen, Sicherheit. Ich muss es nicht machen. Ich muss nicht extra auf diese Person zugehen. Und ich habe eine andere Geschichte in 2. Mose 34, Vers 28 und 29. Und dort steht, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Es geschah aber, als Moses von Berg Sinai herabstieg, und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm, mit Gott, geredet hatte. Das ist so eine richtig krasse Geschichte. Mose ist auf diesen Berg gegangen, er hat Gott getroffen und er ist 40 lange bei Gott geblieben, er hat Gott begegnet in diese Zeiten, diese 40 Tage Zeiten, hat er Gott begegnet und es hat eine sichtbare Veränderung in Mose gemacht. Hier später in dieser Geschichte steht, dass Mose eigentlich sein Gesicht verdecken musste, weil die Leute konnten ihm nicht anschauen. Krass! Alle Leute haben das gesehen, dass diese Begegnung mit Gott in diese 40 Tage ihn so verändert hat. Und eine solche Begegnung mit Gott ist für jeden von uns hier möglich. Ist für jeden möglich. Und ich kann auch viele Male erzählen, wo ich solche Begegnungen mit Gott schon erlebt habe. Und das auch schon eins vor 3 Wochen, wo ich war auf einer Konferenz, wo ein Prediger, ein sehr bekannter Prediger, was gesagt hat, wo ich merkte so in mir, das will ich. Und dann 5 Minuten später kam so ein fremder Mann auf mich zu und er sagte, hey, das und das und das, hatte ich irgendwie von Gott bekommen und ich sollte es dir weitergeben. Und es hat alles, was ich so in mir gespürt habe, bestätigt. Und da merkte ich, krass, ich habe unter 20.000 Leute Gott persönlich begegnet in dem Moment. Wir können Gott in diese 40 Tagen Zeiten begegnen und es wird uns verändern. Es wird uns verändern. Es ist total wichtig, dass wir unsere Zeiten nutzen, dass wir diese 40 Tage Zeiten nutzen, wo wir vielleicht chillen und warten, hoffnungsvoll, erwartungsvoll, dass wir sie nutzen, nicht uns von Menschen oder von Gott zu entfernen, sondern um Gott zu begegnen. Auch gerade, wenn wir Kraft brauchen, auch gerade, wenn unser Tag anstrengend war, ist er derjenige, der uns wieder erweckt. Er gibt uns wieder Kraft. Und das Dritte, was der Armee Israel gemacht haben, ist, sie haben 40 Tage der Verzweiflung durchgemacht. In diesen Tagen, wo sie gechillt haben, wo sie sich von Gott entfernt haben, wo sie ihre Muskeln und ihre Identität verloren haben, wo sie jedes Mal neu gedacht haben, wer bin ich, warum sind wir hier, warum sind wir im Krieg, was soll das überhaupt, wir haben eh keine Chance, lass uns einfach gehen, lass uns einfach überleben, wir müssen auch gar nichts machen. Wir laufen hin und zurück und bleibt so. Sie waren verzweifelt. Aber Gott will unsere Muskeln auch trainieren. Er will uns auch Kraft geben und wieder hineingießen in unser Leben. Und manchmal nutzt er solche Momente, wo wir so ein bisschen verzweifelt sind, um uns auf die Probe zu stellen, um uns zu trainieren. Und Bequemlichkeit kann dein Glück auch nicht kaufen. Und ich glaube, oft denken wir, dass unser Besitz, unser Geld, dass schöne Autos, ein Traumhaus oder was auch immer, dass das unser Glück kaufen kann. Dass die schönen Klamotten oder das bestimmte Handtasche, was du schon immer wolltest, dass wenn du das hast, dass du endlich glücklich wirst. Aber Bequemlichkeit, diese Sehnsucht nach Bequemlichkeit täuscht uns so, so schnell. Und es nimmt unser Fokus auf das Wesentliche, auf das, was wirklich wichtig ist, und es stellt es auf die unnötigen Sachen. Und es macht das ohne unser Bewusstsein, ohne dass es uns bewusst ist. Wenn ich aber zurück an den unbeobachteten Josh schaue, ohne das ganze unnötige Ablenken, was bleibt? Was bleibt wirklich? Bleiben die 150 Folgen von was weiß ich, was ich geschaut habe? Bleiben die Hunderte von Counter-Strike-Spiele oder was weiß ich? Oder sind diese Dinge eigentlich egal? Was bleibt, sind die Leben von anderen Menschen, die durch dich verändert sind. Das sind die Dinge, die bleiben. Die Menschen, die du liebst, die Menschen, die du, wo du dein kostbares Zeit investierst, wo du Zeit wirklich geopfert hast, weil du weißt, wenn du deine Zeit da investierst, dann wirst du ein Leben verändern. Das sind die Dinge, die bleiben. Und das letzte 40 Tage, was wir uns anschauen werden, sind die 40 Tage der Ermächtigung. 40 Tage in die Wüste. In Matthäus 4, 1 und 2 steht: Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. In die Bibel nutzt dieser Ort die Wüste sehr oft. Das ist ein Ort der Vorbereitung und ein Ort der Prüfung. Das sieht man mit Mose und der brennende Busch. Das sieht man mit Volk Israel immer wieder so 3-4 Mal, wo sie durchgegangen sind, wo sie am Mount Sinai waren, wo sie nochmal weiter Richtung der verheißene Land Israel gelaufen sind oder wo sie wieder 40 Jahre lang in die Wüste gelaufen sind. Das war so eine Zeit, wo Gott sie auf die Probe gestellt hat, wo er sie herausgefordert hat. Er hat es bewusst eingesetzt, um auszusortieren zwischen die Gehorsame und die Ungehorsame. Zwischen die das Beste wollte und die zufrieden waren mit etwas weniger. Und Jesus war auch in diesen Ort geschickt. Er war auch auf die Probe gestellt. Er war vom Teufel versucht, steht in dieser Geschichte. Und das Erste, was der Teufel sagte, ist: Hey, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandelt dieser Stein zu Brot, nachdem er gerade 40 Tage gefastet hat. Eigentlich ganz schlau. Er ist auf diese Not gegangen. Jesus war hungrig. Und er wollte, dass Jesus seine Fasten, das, was Gott ihm quasi, warum Gott ihm da geschickt hat, dass er das früher abbricht, weil er eben diese Versorgung haben wollte, diese Essen, was wir immer so gerne haben, dass er das über das Willen Gottes stellt. Das wollte der Teufel. Und Jesus sagte, nein, das mache ich nicht. Und dann sagte er, ja, dann schmeiß dich von der Tempel herunter. Und die Engel werden dich auf jeden Fall retten. Er hat ihm auf die gesundheitliche Probe gestellt. Er sagte, hey, es wird dir gut gehen, wenn du das machst. Kein Problem, mach das einfach. Und Jesus sagt, nein, ich mach das nicht. Und das Letzte ist, er sagte, er hat ihm so auf einen Berg hochgebracht und er hat ihm alle Reiche dieser Welt gezeigt und gesagt, du kannst das alles haben. Du kannst das alles haben, wenn du es willst. Du musst mir nur dienen. Er ist auf diese Reichtum um Ruhm eingegangen. Jesus sagte, nein. Hat das alles widerstanden und der Teufel ist geflohen. Und da steht es in Lukas 4,14, steht da, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Jesus ist durch diese Vorbereitungs- und Prüfungszeit durchgegangen, damit er wiederum ermächtigt mit Kraft des Heiligen Geistes rauskommt. Und das war das Anfang seiner Dienstzeit. Und wenn ihr Geschichte von Jesus kennt, dann wisst ihr, er hat viele, viele Wunden verbracht auf die Erde. Er hat die Leben von mehr Menschen, als ich jetzt zählen kann, verändert, als er hier auf die Erde war. Aber es fing an mit dieser Probezeit, mit dieser Zeit der Ermächtigung in die Wüste. Du musst durch die Vorbereitung, durch diese Probezeiten durchgehen, wenn du Gottes Ermächtigung haben möchtest. Und Bequemlichkeit lässt uns denken, Versorgung, Gesundheit, Reichtum und Ruhm sind die guten Dinge, die wir brauchen. Und es stimmt, die Dinge sind gut, aber manchmal musst du zu guten Dingen Nein sagen, damit du zu den besten Dingen, die Gott für dich hat, Ja sagen kannst. Wie nutzt du deine 40 Tage? Chillst du? Entfernst du dich von Gott? Bist du verzweifelt? Oder wartest du voller Erwartung auf die Begegnung mit Gott, die dich bevollmächtigt, einen Unterschied in die Welt zu machen? Diese Frage ist euch überlassen. Ihr müsst euch entscheiden, wie ihr diese Zeit nutzt. Deine Riese von Bequemlichkeit ist am Fallen. Jetzt musst du die Schritte nehmen und sagen, ich will es nicht mehr. Ich will nicht mehr, dass mein Fokus auf Bequemlichkeit liegt. Ich will nicht mehr, dass das mein Leben führt. Ich will das Beste. Und ich will mich mit nicht weniger zufrieden geben. Und du kannst das durch der Kraft und Macht Jesus machen. In dieser Geschichte ist Jesus David und Goliath ist schon gefallen. Jesus hat das für dich gemacht, hat das gerne für dich gemacht. Und ich habe 4 Punkte jetzt zum Schluss. Wir gehen ganz schnell jetzt durch, damit du verstehen kannst, was du unternehmen musst, damit du nicht mehr in dieser Fall von Bequemlichkeit wieder zurückfällst. Weil diese Riese ist gefallen und es ist deine Entscheidung, ob du da wieder drauf trittst oder nicht. So, das Erste. Glaube blüht in Herausforderungen auf. Wenn du nicht mehr in diese Fall von Bequemlichkeit fallen möchtest, dann stell dich in herausfordernde Situationen. Stell dich da ein, damit deine Glauben aufblühen kann. Das Zweite. Vergesst das Ziel deines Lebens nicht. Und vielleicht fragst du, was ist das Ziel meines Lebens? Den Namen Jesus groß zu machen. Wenn du ein Jesu-Nachfolger bist, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, dann ist das dein Ziel deines Lebens. Weil als du Ja zu Jesus gesagt hast, hast du Nein zu dich gesagt. Und wenn Jesus deine Motivation ist, dann ist Bequemlichkeit es nicht. Dritte, setz deinen Fokus auf Gott und seine besten Wege. Und wenn du auf seine Wege fokussiert sind, dann bist du nicht auf deinen fokussiert. Und das vierte, YOLO. Das Leben ist kurz, es geht schnell, verschwende deine Zeit nicht. Lass Dinge nicht rübergehen in nächsten Phasen unseres Lebens. Sag nicht, ja, jetzt studiere ich warte, bis ich fertig bin. Wir machen solche Dinge super gerne. Wir sagen, okay, ich warte, bis das nächste Phase meines Lebens, um das und das und das und das zu machen. Mach's jetzt. Mach es jetzt. Dein Leben ist kurz. Du hast nicht so viel Zeit. Die Armee Israel hat 40 Tage verschwunden. Diese Zeit werden sie nie zurückkriegen. Aber ab jetzt hast du die Kontrolle über alle deine Zeit. Du entscheidest, ob du Zeit verschwindest oder nicht. Und für mich gehört da unmittelbar dazu, verbring dich auch hier in Gemeinschaften mit anderen Menschen, ob das in einer kleinen Gruppe ist, ob das heißt, dass du jetzt aktiv irgendwo in die Gemeinde dienst, in ein Dreamteam, das ist mir egal. Aber verbringe deine Zeit jetzt, weil du hast jetzt die Entscheidung, deine Zeit nicht zu verschwinden oder es eben doch zu verschwinden. Lass es nicht vorübergehen. Nutze deine Zeit. Das Ziel ist Gott. Leben ist kurz, aber Gott ist groß. Und das letzte Gedanke zu Schluss. Das ganze Nation Israel, da in dieser Geschichte von David und Goliath, haben profitiert von der einen Entscheidung von David. Du als Zuschauer in dieser Geschichte profitierst von dieser Entscheidung von Jesus, am Kreuz zu gehen, dass er für dich gestorben ist, dass er für dich wieder auferstanden ist, hat das alles für dich gemacht. Du als Zuschauer profitierst davon. Und mir ist es wichtig, immer die Möglichkeit zu geben, für Menschen, die diese Beziehung mit Jesus noch nicht haben. Und ich möchte diese Frage einfach stellen, hier im Raum. Und ich bitte euch einfach, eure Augen zuzumachen, weil ich glaube, das ist ein Moment, wo es wichtig ist, dass es zwischen jedem Einzelnen und Gott ist. Du als Zuschauer hast jetzt die Entscheidung, Anteil zu nehmen an das, was Jesus für dich gemacht hat. Und wenn du hier sitzt und du sagst, das hört schon alles gut und ich habe noch keine Beziehung mit Jesus, aber ich möchte das heute Abend verändern, dann bitte ich dich einfach kurz zu melden und wir werden einfach zusammen beten. Gibt es jemanden hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Ja. Danke. Okay, dann macht ihr alle eure Augen auf. Hinter mir steht ein Gebet. Und das ist ein ganz einfaches Gebet, wie du Jesus in dein Leben einladen kannst. Und wir werden das einfach alle zusammen beten. Und wir fangen an. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist und jetzt lebst. Bitte vergib mir meine Schuld. Wasche mich jetzt rein durch dein kostbares Blut. Bitte vergib mir mein Herz und errette mich. Ich gebe dir mein ganzes Leben und will dir nachfolgen. Danke, dass du mich angenommen hast. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. und führe mich in die ganze Wahrheit. Amen. Yes, und wir applaudieren immer, weil das ist das beste Entscheidung, die du treffen kannst. Sehr gut. So, wir haben jetzt eine letzte Sache. Eine letzte Sache. Für alle anderen ist es, glaube ich, wichtig, dass ihr diese Entscheidung trifft, Bequemlichkeit abzulegen. Wie vorhin gesagt, Bequemlichkeit ist nicht schlimm, aber wenn das dein Ziel ist, wenn das ist das, was dein Leben führt, dann trennt das dir von das Beste, was Gott für dich hat. Und wenn du sagst, okay, jetzt merke ich, dass ich jetzt einige Schritte nehmen muss oder ich was verändern muss, dann werde ich euch einfach herausfordern, euch einfach zu melden. Mit aller Augen auf, als ein Statement, was für allen sichtbar ist. Ist jemand da, der sagt, Bequemlichkeit möchte ich jetzt ablegen? Und Gott, ich bete, Gott, dass du diese Hände segnest. Gott, du siehst jeder hier, die diese Entscheidung getroffen hast. Und Gott, ich danke dir, Gott, dass diese Riese von Bequemlichkeit schon gefallen ist. Und Gott, dass es keine Kraft in unser Leben mehr hat. Gott, wir wollen deine Bestes für unser Leben. Gott, segne sie in Jesu Namen. Amen. Amen. So, lass uns einfach gerade einen Applaus geben. Er ist so gut. So, wir haben jetzt zwei Ansagen. Das ist jetzt schon so ein schneller Wechsel von Predigt zu Ansagen, aber